DW Menschen und Märkte.
Hat RWE die Talsohle schon erreicht? Welchen Einfluss hat die Ukraine-Krise auf unsere Wirtschaft? Droht den Spaniern eine Deflation? Und über 50 und arbeitslos. In St. Louis haben auch ältere Langzeitarbeitslose noch eine Chance. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Der deutsche Energieriese RWE leidet stark unter der Energiewende und schreibt tiefrote Zahlen. Damit soll Schluss sein, verspricht RWE-Chef Peter Therium. Dennoch, Anteilseigner und Arbeitnehmer müssen sich auf harte Zeiten einrichten. Aber alles nicht so schlimm, denn dann soll es wieder aufwärts gehen, versprochen. Denise Friese war für uns bei der RWE-Hauptversammlung.
Über 3000 RWE-Aktionäre sind zur Hauptversammlung gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Schon vor dem Start gab es Proteste an der Grugerhalle. Umweltverbände, die gegen Kohlekraftwerke mobil machen wollen, und zum ersten Mal auch Verdi. Die Gewerkschaft will sich gegen den Sparkurs und den damit verbundenen Stellenabbau wehren, erklärt Sabine Morgenroth.
Weil die Beschäftigten nicht länger diejenigen sein wollen, die alleine für die Krise von RWE bezahlen. Und auch mal darauf hinweisen wollen, dass eine Energiewende auch ganz viel mit ihnen zu tun hat und vor allen Dingen auch mit ihrer Existenz. Die steht nämlich bei vielen auf dem Spiel, wenn Arbeitsplätze in so großem Umfang abgebaut werden sollen und so in so kurzer Zeit.
Bis 2016 sollen noch über 5000 Stellen gestrichen werden. Große Sorgen machen sich aber auch die Kommunen, die erhebliche Anteile am RWE-Konzern besitzen. Der Kursverfall, die sinkende Dividende kostet die Städte wie Essen, Gladbeck, Dortmund oder Mülheim Milliarden. Ihnen droht teils die Überschuldung. Der Verband der Kommunen wird deshalb ungeduldig mit dem RWE-Management und fragt, wie viele andere Aktionäre auch, vor allem wie es weitergehen soll.
Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen. Darauf ist auch unser Zukunftsbild ausgerichtet. Wir werden der glaubwürdige und leistungsstarke Partner für die nachhaltige Umgestaltung des europäischen Energiesystems. Daran arbeiten wir täglich. Im Büro, im Kraftwerk, in der Netzwarte und bei Ihnen zu Hause.
So lautet eine Antwort von RWE-Chef Peter Therium. Seine Ideen für einen erfolgreichen Kurs seien klar. RWE wolle daran arbeiten, vor allem auch Windkraft weiter auszubauen. Mit 1 Milliarde Euro bis 2016 werden die Investitionen allerdings gedrosselt. Außerdem sollen neue Technologien das Zuhause der Stromkunden komfortabel machen. Stichwort Smart Home. Heizung, Herd oder Waschmaschine können künftig von unterwegs gesteuert werden. Doch das reicht den Aktionärsschützern nicht. Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hält diese Ideen nicht für ausreichend, um die Krise zu bewältigen. Er gibt dem RWE-Chef dennoch eine Galgenfrist.
Ethereum hat heute klar den Versuch gestartet, die Aktionäre zu überzeugen, dass er Ideen hat und dass er nicht müde ist, sondern dass es weitergeht. Das ist angekommen. Man muss ihm auch Zeit geben, gar keine Frage, weil die Probleme sind schwerwiegend bei RWE und die löst man nicht innerhalb von einer Woche, einem Monat oder einem Jahr. Aber spätestens nächstes Jahr muss Herr Therium ganz klar sagen, womit er denn dann Geld verdienen will. Da müssen wir ihm die Zeit geben, aber irgendwann muss er mal Zahlen auf den Tisch legen.
Der Dachverband der kritischen Aktionäre geht in der Kritik deutlich weiter. Der Sprecher Markus Duffner wirft RWE vor, die Energiewende sogar zu behindern. Zusammen mit dem Umweltverband Urgewalt fordert er,
dass die Braunkohle als alter fossiler Energieträger sich zurückzieht, dass RWE eben auch jetzt ganz schnell umstellt und die Kurve kriegt in Richtung erneuerbare Energien. Das geht jetzt natürlich nicht an, dass RWE Ausgleichszahlungen fordert oder Vergünstigungen, wenn sie fossile Energieträger bereitstellen.
Der große Richtungswechsel, wie viele Aktionäre ihn erwarten, ist auf der Hauptversammlung in Essen noch nicht verkündet worden. Und auch für dieses Geschäftsjahr sieht der RWE-Chef noch keine Besserung. Der Konzern wolle aber auf einen Wachstumskurs zurückkehren. Nur wann, das konnte Therium den RWE-Aktionären noch nicht sagen.
Aus Essen berichtete Denise Friese. Gestern haben wir ebenfalls von dort berichtet. Der Anlass: RWE versorgt als erster westlicher Energiekonzern die Ukrainer mit Gas. Kiew hat nämlich allen Grund zu fürchten, dass Moskau bald den Gashahn zudrehen könnte. Welche Auswirkungen hat die Krise um die Ukraine eigentlich auf unsere Wirtschaft? Wir haben den Kollegen Samir Ibrahim gebeten, diese Frage von den Profis der Frankfurter Börse beantworten zu lassen.
Die Ukraine ist zurück in den Köpfen der Anleger. Auch auf den Fluren der DK Bank wird die Krise diskutiert und Ulrich Carter, Chefvolkswirt der Bank, sieht eine neue Dynamik.
die Geschwindigkeit, mit der man jetzt nahtlos von dem ersten Szenario, in dem es mehr oder weniger nur um die Krim ging, in dieses zweite Szenario hineingeht, die Dynamik, die dort vorhanden ist, die verursacht natürlich Verunsicherung und das zeigt sich typischerweise auch immer in Reaktionen an den Aktienmärkten.
Der Aktienmarkt reagierte deshalb auf den Ausbruch der Auseinandersetzungen in der Ostukraine mit kräftigen Kursverlusten. Nun ist die große Frage, was kommt als nächstes? Schon länger wird über härtere Sanktionen diskutiert, eine neue Stufe kündigt sich in den Äußerungen westlicher Politiker an. Nicht mehr nur Reisebeschränkungen für bestimmte Politiker oder eingefrorene Konten, nun könnte es erste Wirtschaftssanktionen geben. Das würde die deutsche Wirtschaft noch nicht besonders hart treffen, sagt Ulrich Carter, warnt aber auch.
Eine andere Art von Sanktionen ist ein Sanktionskrieg, der sich hochsteigert bis hin zum Thema Energie, bis hin zum Thema Ausschluss von Finanzbeziehungen. Und das Szenario hat schon das Potenzial, die Erwartungen der breiten Wirtschaft zu verschlechtern und würde sich dann deutlicher in Beeinträchtigung des jetzt laufenden Aufschwunges zeigen. Es ist sicherlich das Worst-Case-Szenario.
Von Panik sind die Analysten in den Frankfurter Hochhäusern noch weit entfernt. Trotzdem wird die Entwicklung mit Sorge beobachtet. Denn gerade die deutsche Wirtschaft ist traditionell in Schwellenländern aktiv. Allein in Russland machen die 30 DAX-Unternehmen einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft rechnet vor, dass das Land einer der wichtigsten Wachstumsmärkte der deutschen Wirtschaft ist. Ein schwieriges Geschäft, das die Deutschen da in den Schwellenländern betreiben, sagt David Kohl, Chefvolkswirt der Bank Julius Bär. Und analysiert statt volkswirtschaftlicher Daten so wie sonst diesmal das Verhalten von Politikern.
Wenn man es nüchtern betrachtet, dann ist doch der Appetit, hier tatsächlich einzugreifen von Seiten Europas, relativ gering. Die Unterstützung in der Bevölkerung in Deutschland scheint nicht enorm groß zu sein. Also die Lichterketten, die wir aus dem Irakkrieg kannten, die gibt es nicht. Und auch die Politik agiert eher halbherzig.
Die Reaktion am Markt gibt ihm recht. Einen Tag nach dem Aufflammen der Auseinandersetzungen in der Ostukraine und dem Einbruch im DAX ging es dort zunächst wieder Richtung Erholung. Eine Entwicklung, von der man in Moskau nur träumen kann. Dort flüchten Anleger in Scharen. Die Börse in Moskau ist seit Wochen auf Talfahrt. Der Rubel verliert dramatisch an Wert, hat ein Drittel seiner Kaufkraft bereits eingebüßt. Mehr als 30 Milliarden Euro haben Investoren in den letzten Wochen abgezogen. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Die russische Wirtschaft, sagt Chefvolkswirt Ulrich Carter von der DK Bank, ist der große Verlierer der Auseinandersetzung. Doch das scheine auf der politischen Ebene in Moskau noch niemanden zu interessieren. Es ist eine Haltung, die Carter auch schon in anderen Fällen wahrgenommen hat. Sprich, solange die Unterstützung der russischen Bevölkerung Putin erhalten bleibt, müsse er sich um wirtschaftliche Folgen der Krise nicht kümmern.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Samir Ibrahim. Die spanische Volkswirtschaft gehört zu den größten Sorgenkindern in der Eurozone. Im vergangenen Monat verzeichnete Madrid eine negative Preisentwicklung. Auf den ersten Blick sind sinkende Preise natürlich eine gute Nachricht, vor allem für die Verbraucher. Aber so einfach ist es leider nicht. Sollte der Trend sich fortsetzen, droht eine weitere ernste Krise, Deflation nämlich. Und daran hat keiner seinen Spaß, auch der Verbraucher nicht. Christopher Plass berichtet aus Madrid, wo er festgestellt hat, dass auch das Kirchenjahr einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat.
Was hat Ostern mit Deflation zu tun? Glaubt man den Experten in Spanien eine ganze Menge. Im März sah sich das Land mit einer leicht negativen Preisentwicklung konfrontiert, etwa minus 0,2%. Erste Warnungen vor Deflation wurden laut. Aber dass es so kam, erklärt Walter von Plettenberg, der Leiter der deutsch-spanischen Handelskammer in Madrid, auch mit den späten Ferien in diesem Jahr. Das Minus bei den Preisen im März sei unter anderem zu erklären
durch eine Komponente Dienstleistung, die dieses Jahr nicht gestiegen ist, inflationsmäßig, weil die Osterferien, die traditionell zu einem Preisschub führen, in den April gerutscht sind.
Außerdem seien die Energiekosten im Land deutlich zurückgegangen und auch Lebensmittel hätten sich nicht verteuert. Plettenberg und andere Wirtschaftsexperten rechnen damit, dass es im April wieder einen leichten Anstieg der Preise gibt. Es scheint, man sehne sich richtig nach wenigstens etwas Inflation, auch um Politik und Märkte zu beruhigen. Denn der Wirtschaftsprofessor Jordi Fabregat aus Barcelona verweist auf einen wichtigen, fast psychologischen Aspekt. Das Gefährlichste ist, wenn die Leute glauben, dass sich eine Deflation entwickelt. Wenn wir nämlich glauben, dass die Preise weiter sinken, werden die Menschen nicht kaufen und die Unternehmen werden nichts verkaufen und sie werden dann wohl auch Leute entlassen. Sprich, allein schon das Gerede über mögliche deflationistische Tendenzen könne sich Spanien derzeit nicht leisten. Denn nach tiefer Wirtschaftskrise scheint das gebeutelte Land übers Jahr gerechnet wieder mit etwas Wachstum rechnen zu können, mit einer leichten Erholung auch am Arbeitsmarkt. Dass die Stimmung sich bessert, unterstreicht auch eine aktuelle Unternehmensbefragung der Deutsch-Spanischen Handelskammer.
Und da ist außerordentlich erfreulich zu sehen, dass etwas über 80% der Unternehmen ihre Geschäftslage derzeit schon als gut oder zufriedenstellend bezeichnen und die Perspektiven für die nächsten 2 Jahre noch deutlich besser werden,
sagt Hauptgeschäftsführer von Plettenberg. Dass die Preise derzeit in Spanien nicht steigen, ist nach Expertenmeinung sogar ganz hilfreich. Der Internationale Währungsfonds hat zwar kürzlich vor Deflationsrisiken gewarnt, hat aber gleichzeitig auch darauf verwiesen, dass niedrige Preise für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes innerhalb der Eurozone wichtig seien. Und daran hält sich auch Spaniens Wirtschaftsminister Luis de Guindos. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir mit unserer Inflationsrate auf jeden Fall unter dem Schnitt der anderen EU-Länder bleiben. Wir haben kein Deflationsrisiko, wir haben niedrige Inflation. Im nächsten halben Jahr dürfte sie bei plus 0,5% liegen. Ginge diese Rechnung auf, dann könnte sich das Land, so die Hoffnung, wirtschaftlich wieder etwas konsolidieren. Doch das ist ein schmaler Grat, auf dem sich Spanien bewegt. Und eine Warnung ist nicht zu überhören. Wenn es keine Inflation gibt, vielleicht sogar leichte Deflationstendenzen, dann drückt die große Schuldenlast umso mehr. Und zwar sowohl beim Staat als auch bei den Privatleuten, die ja eigentlich wieder Geld ausgeben sollen, damit die Preise steigen.
Ein Bericht von Christopher Plass. Wer älter ist als 50 Jahre und seine Arbeitsstelle verliert, der hat schlechte Karten. Viele Unternehmen stellen eben vorzugsweise junge Mitarbeiter ein. Und wer in dem Alter längere Zeit erwerbslos ist, der hat in der Regel überhaupt keine Chance mehr, wieder eine Stelle zu finden. In der südwestdeutschen Stadt São Luís haben ältere Langzeitarbeitslose aber durchaus noch Möglichkeiten. Dort verhilft die Initiative Hand drauf jenen zu einer Perspektive, die normalerweise schon zum alten Eisen zählen. Mein Kollege Manfred Böhm hat sich das einmal angesehen.
Die Zahlen sprechen für sich. Durchschnittlich 1200 Menschen werden ständig vom eigens geschaffenen Team 50 plus im Jobcenter São Luís betreut. Gut ein Drittel von ihnen werde erfolgreich in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt, sagt die Geschäftsführerin des Jobcenters Margret Kuhn. Dies sei das Ergebnis gezielter individueller Betreuung und Beratung. Allerdings, so Kuhn, sei es nicht immer leicht, Menschen, die anscheinend bereits in einer Sackgasse des Lebens angekommen sind, nochmal für einen beruflichen Neustart zu motivieren.
Aber nicht, weil jemand keine Lust mehr hat, sondern weil sich natürlich durch eine lange Arbeitslosenphase auch ganz große Ängste ergeben. Was fordert man von mir? Was fordert der Arbeitgeber von mir? Kann ich das überhaupt noch leisten? Habe ich die Qualifikation? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Beratungsarbeit. Auch nochmal ein Selbstbewusstsein und auch nochmal Mut zu geben und auch zu sagen, naja, wenn es nur an der Qualifizierung hängt, dann haben wir Möglichkeiten, das auch anzubieten und das auch zu finanzieren.
Uwe Leist hat sich für diesen Weg entschieden. Der gelernte Maler und Lackierer konnte nach einem Unfall seinen Beruf nicht mehr ausüben. Umschulung, befristetes Arbeitsverhältnis, Entlassung und schließlich Hartz-IV-Empfänger. Mit diesem Schicksal wollte sich der heute 53-Jährige nie abfinden. Er suchte weiter, lernte hinzu und kam schließlich zur kirchlichen Sozialstation São Luís, wo er ehrenamtlich Demenzkranke betreute.
Da dachte ich, gut, das ist was wieder, was du mit Menschen machen kannst. Das ist schon ein spannendes Umfeld. Und dann kam dieser Knackpunkt übers Jobcenter, wo ich zu meiner Sachbearbeiterin gesagt hatte, passen Sie mal auf, ich glaube, ich würde gerne was in der Pflege machen.
Mithilfe des Förderprogramms Perspektive 50 Plus absolviert Uwe Leist zurzeit eine 2-jährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Und er sieht nun wieder Licht am Ende des Tunnels.
Ich habe jetzt das gefunden, was ich gesucht habe. Jeder weiß es, wir haben einen gewissen Pflegenotstand. Von daher sind die Aussichten, eine Stelle zu finden, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich rechne auch damit, dass ich auf der Sozialstation bleiben kann, nach bestandener Prüfung.
Dass die Chancen dafür sehr gut stehen, bestätigt auch Silvia Robert, die Chefin der kirchlichen Sozialstation. Für sie liegen die Vorteile der Beschäftigung über 50-Jähriger im Bereich der häuslichen Altenpflege auf der Hand.
Weil ältere Menschen einen großen Lebenserfahrungsschatz haben, weil sie auch sehr viel Einfühlungsvermögen haben, gerade wenn es um die Versorgung älterer Menschen geht, sich da hineinzufühlen. Also wir haben gute Erfahrungen, wenn Jüngere mit Eltern zusammenarbeiten.
Dass sich die Wiederbeschäftigung von Menschen, die der Arbeitsmarkt eigentlich schon ausgemustert hatte, zum Vorteil aller Beteiligten lohnen kann, hätten aber längst noch nicht alle Unternehmen begriffen, betont Margret Kuhn. Und auch in der Politik sei noch immer sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, so die Chefin des Jobcenters in Saarlouis. Denn der Countdown läuft. Das 2005 gestartete Projekt Perspektive 50+ ist auf 10 Jahre befristet.
Wenn man die Integrationszahlen des Paktes sich genau anguckt, ist eine Integration, die dort vollzogen wird, trotz der großen Mittelanstrengungen, die da sind, günstiger als jede andere Integration in den Jobcentern. Deswegen wäre es sehr schade, wenn es diesen Pakt Ende 2015 oder Beginn 2016 nicht mehr gäbe.
Mehr Gehör in Wirtschaft und Politik zu finden, erhofft sich der Beschäftigungspakt West-Südwest deshalb auch durch prominente Unterstützer. Zum Beispiel durch Ex-Fußballmanager Rainer Kallmund, der als Botschafter für das Motto Hand drauf gewonnen werden konnte. Der 65-Jährige steht, wie er selbst sagt, immer noch unter Volldampf. Seine Expertise als Fußballexperte ist ebenso gefragt wie sein Know-how als Erfolgsmanager, das er in vielen Vorträgen bei Industrieunternehmen und Verbänden weitergibt.
Sein neues Ehrenamt betrachtet er dagegen als eine Art Bürgerpflicht.
Weil ich sage, ich hatte das Glück vorwiegend, immer auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Und da muss man auch der Gesellschaft etwas wiedergeben, auch ältere Menschen. Und es ist für mich ganz wichtig, dass man ältere Leute integriert.
Dabei bringt Kallmund die Vorteile der Älteren in der ihm eigenen Art auf den Punkt.
Also das ist die Formel, die Jüngeren sind schneller, die Älteren kennen die Abkürzung. Wenn man dann mit Respekt und Achtung zusammen am Arbeitsplatz ist, dann ist das die optimale Kombination für wirtschaftlichen Erfolg. Das ist mehr denn je ein Thema.
Sagt der ehemalige Fußballmanager Rainer Kallmund, der für die Initiative Hand drauf trommelt. Mit diesem Bericht von Manfred Böhm aus Saarlouis endet unser Podcast für heute. Fürs Zuhören bedanken sich Thomas Schmidt für die Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann für die Redaktion. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.